my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 4. Februar 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Unsere Themen: Die Wildkatzen kommen zurück. Freiburger Mieterbündnis fordern Schutzschirm für MieterInnen. Stuttgart 21, brandgefährlich, wenn es brennt. Doch zunächst zu den Nachrichten. Kein Zucker bei Rittersport. Der Schokoladenhersteller Rittersport bringt eine neue Schokoladensorte auf den Markt ohne Zucker. Laut der deutschen Verordnung über Kakao- und Schokoladenerzeugnisse aus dem Jahre 2003 besteht eine Schokolade nicht nur aus Zutaten wie Kakaomasse, Kakaopulver und Kakaobutter, sondern zwingend auch aus Zucker. Dieser Zucker aber fehlt im neuen Rittersportprodukt mit dem Namen Cacao Inada. Ins Deutsche übersetzt ungefähr nichts außer Kakao. Zum Süßen verwendet das Unternehmen aus Waldbuch bei Stuttgart nach eigenen Angaben stattdessen natürlichen Kakaosaft, den es auf einer Plantage in Nicaragua extra aus Kakaofrüchten gewinnt. Die Kakaoverordnung ist eine Art gesetzliches Rezeptbuch. Wer dagegen verstößt, riskiert Geldstrafen und im Extremfall gar einen behördlichen verordneten Verkaufsstopp. Fahrgastbeirat Baden-Württemberg kritisiert geplante Gäubahnunterbrechung. Ab Sommer 2025 soll die Eisenbahnstrecke Stuttgart-Horb-Rottweil-Singen-Hohentwiel, Schaffhausen-Zürich-Gäubahn dauerhaft vor dem Hauptbahnhof unterbrochen werden. Das Verkehrsministerium informierte den Fahrgastbeirat darüber im Rahmen des Projektes Stuttgart 21. Nach der ursprünglichen Planung wäre kurze Zeit später die neue Gäubahn-Anbindung über den Flughafen in Betrieb gegangen. Doch derzeit geht man dort von einer mehrjährigen Verzögerung aus. Der Fahrgastbeirat Baden-Württemberg zeigte sich enttäuscht und empört, dass sich das Verkehrsministerium bei der Vermeidung der Unterbrechung nicht durchsetzen konnte, sondern nur eine Minderung der Belastung für die Fahrgäste durch die Unterbrechung erreichte. Zögerle für die treuen Fahrgäste. Mit dem Corona-Lockdown konnten viele Zeitkarteninhaber ihre Fahrkarte nicht mehr ausnutzen. Es bestand die Gefahr, dass gerade Stammkunden des ÖVs die Dauerkarten kündigen und die Verkehrsunternehmen dann hohe Einnahmenausfälle erleiden könnten. Als eine Maßnahme zur Kundenbindung wurde deshalb im Sommer 2020 die BW-Abersommeraktion durchgeführt, die alle Kunden in Baden-Württemberg während der Sommerferien die Nutzung des ÖPNVs im ganzen Land ohne Aufpreis ermöglichte. Diese Aktion kam bei den Fahrgästen sehr gut an. Der Fahrgastbeirat Baden-Württemberg wurde über weitere geplante Aktionen zur Kundeneinbindung informiert, die inzwischen als BW-Treuebonus veröffentlicht worden sind. Der Fahrgastbeirat Baden-Württemberg sieht solche Kundenbindungsaktionen in der derzeitigen Lage als sehr wichtig an und schlägt vor, auch im Sommer 2021 wieder eine Abo-Sommeraktion anzubieten. Hochwassergefahr: dem Rhein und den Nebenflüssen fehlen natürliche Rückhalteräume. Durch den anhaltenden Regen steigt der Wasserpegel am Rhein und anderen Flüssen in Baden-Württemberg seit Tagen. Da natürliche Hochwasserrückhalteflächen entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse fehlen, kann die Situation schnell brenzlig werden. Dem Menschen wird hier mal wieder vor Augen geführt, wie gefährlich seine Eingriffe in die Landschaft werden können, schreibt Silvia Pilas-Gikrosch, Landesvorgeschäftsführerin des BUNDs Baden-Württemberg. Die Warnungen sind nicht neu. Nach den Extremhochwassern Mitte der 1990er Jahre und dem lang andauernden Pfingsthochwasser von 1999 hatte der BUND und andere Umweltverbände gefordert, dass aus Hochwasser wieder Breitwasser werden muss. Dazu bietet sich eine Revitalisierung der Auen am Rhein und seinen Nebenflüssen an. Regen, 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 endlich Regen. Eine regenreiche Januar 2021, aber erst Ende Januar waren die Böden so gesättigt, dass neues Grundwasser entsteht. Zur gründlichen Erholung des Grundwassers bräuchte es aber mehr, also noch einige Wochen Regen. Was wir jetzt haben, ist eine gewisse Versicherung gegen eine kürzere Trockenphase, mehr nicht, so Andreas Bröser vom Deutschen Wetterdienst. Zum dritten Mal Wasser. Im AKW Neckarwestheim bei Heilbronn ist nach Angaben des Umweltministeriums radioaktiv belastetes Wasser ausgetreten. Der Vorfall sei unbedenklich, der Betrieb gehöre nicht zum Sicherheitssystem. Block 2 in Neckarwestheim produziert als letzter Atommeiler im Land Strom. Ende 2022 soll der Atommeiler abgeschaltet werden. Die Katzen, das heißt die Wildkatzen, die waren ja im 19. Jahrhundert in Baden-Württemberg praktisch ausgerottet worden, kommen jetzt aber peu à peu zurück und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Andrea Lenning vom BUND. Erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag, hallo.
Ja, die süßen kleinen Wildkatzen, die kommen zurück, beziehungsweise sind in Baden-Württemberg auch wieder leicht heimisch geworden. Und ich habe mir gedacht, suche ich mir mal ein schönes Thema raus. Und das scheint ja ein schönes Thema zu sein. Oder hat es auch hässliche Seiten?
Also jetzt, dass die Wildkatze wiederkommt, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz positive Nachricht. Das ist nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland kommt sie zurück. Das ist den Artenschutzbemühungen auch der Naturschutzverbände und besonders dem BUND zu verdanken, dass eben in den Wäldern Strukturen geschaffen werden, die eben den Wildkatzenlebensraum aufwerten.
Wo kommt denn die Wildkatze momentan so richtig vor?
Man kann im Prinzip sagen, die komplette Westkante von südlich von Mannheim, also eigentlich so etwas nördlich von Karlsruhe bis runter an die Grenze an die Schweiz. Da gibt es also durchgängige Vorkommen. Also da sieht es schon sehr, sehr gut aus und sehr, sehr dicht. Und dann gibt es eben noch im Stromberg, auf der Schwäbischen Alb so vereinzelte Vorkommen, dann in der Nähe von Ravensburg, um Aalen rum und es werden immer mehr.
Wie sind denn die Katze wieder nach Baden-Württemberg zurückgekommen? Hat man da ein paar ausgesetzt und gehofft, dass sie sich vermehren oder hat sie ganz einfach zum Beispiel den Rhein überwunden?
Sie hatte auf jeden Fall nachweislich den Rhein überwunden. Es gibt aber auch Hinweise, dass sie so aus Fotos und Beobachtungen, dass sie zum Beispiel auch nie ganz hundertprozentig weg war, sondern dass sie sich eben in so ganz großen zusammenhängenden Wäldern auch so gut versteckt hat, dass man sie dann einfach dass sie einfach da überleben konnte in einer geringen Anzahl. Und als dann die Verfolgung aufgehört hat, konnte sie sich dann auch wieder vermehren. Und sie sind im Prinzip, man weiß auf jeden Fall, dass sie eben aus dem Westen, also teilweise eben auch aus Frankreich rübergekommen sind.
Ende des 19. Jahrhunderts hat man sie noch verfolgt als Raubtiere, sozusagen als Nahrungskonkurrenten. Jetzt ist ja die Wildkatze eher ein kleines Raubtier, eher ein Raubtierchen. Wir wissen allerdings, dass die Hauskatze zumindest verleugnet wird oder auch tatsächlich die Vogelpopulation bedroht. Wie sieht es denn mit der Wildkatze aus? Ist die Wildkatze so harmlos, wie sie ja aussieht?
Die Wildkatze, da hat man Untersuchungen gemacht, eben bei Todfunden die Mageninhalte untersucht. Und was man eben hauptsächlich dann da herausgefunden hat, ist, dass sie sich zu überwiegendem Teil von verschiedenen Mäusen ernährt. Also Waldmäuse, Schermäuse, Feldmäuse und insofern dürfte es auch kein Schädling sein, sondern eher nützlich. Ich meine, wenn sie natürlich auch mal einen Vogel oder ein Reptil erwischt, das gab es auch, aber das ist wirklich so, dass sie fast überwiegend nur Mäuse frisst.
Wo hält sie sich denn auf? Also vor allen Dingen habe ich jetzt hier irgendwie entnommen, mitten im Wald und dann vor allen Dingen unsichtbar, sprich man kriegt sie gar nicht so zu sehen. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja vorhin erwähnt, hier Liebespfade und ich höre auch die Katzen hier, zumindest die Hauskatzen, miauen. Das heißt, da kommt der Kater zur Kätzchen und so weiter und so fort. Wie wild sind denn noch unsere Wildkatzen?
Also die Wildkatzen sind insofern, sie sind halt sehr scheu und sie sind nachtaktiv. Das ist eigentlich einer der Gründe, warum man sie eben nicht so zu Gesicht bekommt. Auch in der Paarungszeit sind sie überwiegend nachts aktiv. Ja? Und Sie brauchen strukturreiche Wälder als Lebensraum, wo sie auch Versteckmöglichkeiten haben, und sie brauchen aber auch zum Jagen, brauchen sie eher Lichtungen oder eben, da gehen sie auch mal an die Waldränder, aber sie bleiben eben gerne in der Deckung möglichst. Die männlichen Kater, also die Kuder, die gehen auch ein bisschen weiter schon aus ihrem Revier raus oder haben auch größere Reviere und auch zum Jagen. Aber die Kätzinnen, die bleiben eigentlich ihrem Standort relativ treu.
Und es gibt praktisch keine Vermischungen mit unserer Hauskatze.
Es ist so, dass sich die Wildkatze und die Hauskatze tatsächlich genetisch bedingt, sie können sich paaren und können auch fortpflanzungsfähige Nachkommen zeugen. Es ist aber so, dass die Wildkatze nicht unbedingt den Kontakt zur Hauskatze sucht und umgekehrt auch. Allerdings ist das Problem, dass eben die Bevölkerung und eben dadurch auch die Siedlungen wachsen und damit eben auch die Bereiche, in denen wirklich Freiraum ist und richtiger Wald und Rückzugsgebiet von den Wildtieren, die werden kleiner und die Bereiche zum Durchwandern werden enger für die Wildkatzen. Und dann kann es natürlich schon jetzt auch häufiger zu solchen Kontakten kommen.
Der Mensch ist ja immer so ein bisschen auf Nützlichkeit aus. Was bringt uns die Wildkatze so direkt, außer dass sie ein paar Mäuse fängt? Ist sie irgendwie touristisch verwertet? Oder andersrum ausgedrückt, gibt es zum Beispiel Wildkatzenlehrpfade, wo ich da entlang wandere, vielleicht keine Wildkatze selber sehe, aber einzelne Bilder hängen und da ja, mich ein bisschen kundig machen kann?
Also es gibt auf jeden Fall in Baden-Württemberg, in Bad Herrenalb gibt es einen Wildkatzenwanderpfad. Das ist auch ein Qualitätswanderweg, der ist so ausgezeichnet. Da gibt es auch Führungen, die man machen kann. Und es gibt auch an anderen Stellen in Deutschland gibt es solche Wanderwege. Und da muss man dann ganz klar sagen, dass die Wildkatze einfach schon in der Eiszeit hier heimisch war. Das ist also wirklich ein ganz lange ansässiges Tier und nicht wie die Hauskatze durch den Menschen hierher gebracht. Und deswegen hat sie eigentlich einfach als Wildtier, was hier ansässig ist, muss sie gar nicht nützlich sein, sondern es ist einfach so, dass sie ein Garant dafür ist, dass bei uns auch noch ein bisschen Natur übrig geblieben ist oder dass sie vielleicht auch wieder kommt. Ja. Und die Wildkatze ist im Prinzip ein Tier, was vielen als sympathisch gilt, weil sie nicht bedrohlich ist. Und wenn man Wildkatzen schützt, und die Lebensräume im Wald so gestaltet, dass es für eine Wildkatze passt, sodass die sich ausbreiten können, dann ist es auch gut für ganz viele andere im Wald lebende Wildtierarten, die vielleicht nicht so einen hohen Sympathiefaktor haben.
Warum braucht es ein Schutzschild für Freiburger MieterInnen jetzt?
Also eigentlich muss man das in Freiburg ja gar nicht fragen. Es war ja schon vor der Pandemie für die meisten Mieterinnen in Freiburg sehr, sehr schwierig, das Geld überhaupt aufzubringen für die Miete. Viele zahlen 50-60% ihres Einkommens für die Miete. Und jetzt hat sie doch für ganz viele Mieterinnen in Freiburg die Lage enorm verschlechtert. Ich denke nicht nur finanziell, das ist klar, viele sind in Kurzarbeit, viele haben Einbußen, auch Geschäftsleute übrigens, nicht nur die gewöhnliche Mieterin, auch Geschäftsleute haben ein Riesenproblem, die Pachten noch zu bezahlen. Wir haben von einigen Geschäftsleuten gehört, die uns berichtet haben, dass sie ein Problem haben, überhaupt noch den Laden dann weiterführen zu können, wenn das noch eine Weile weitergeht. Ja, aber die Mieterinnen haben auch Ängste und ich denke, es ist die zweite Seite. Ängste, Sorgen, wie es weitergeht. Niemand weiß auch, wie lange jetzt dieser Lockdown noch weitergeht und sie damit auch finanzielle Einbußen haben. Das heißt, es kommt zu den Ängsten um Ansteckung, Ängste, wie geht es meiner Familie gesundheitlich, noch die Angst, kann ich überhaupt die Miete und die Wohnung behalten. Und da ist unsere Idee, dass der Oberbürgermeister aktiv werden müsste als Oberbürgermeister dieser Stadt, um zu sagen, die MieterInnen müssen gerade in der Krise geschützt werden. Und unsere Forderung war, dass er bei seiner Stadtbau dafür sorgt, dass jetzt auf keinen Fall Mieterhöhungen raus dürfen, dass aber auch niemand seine Wohnung verlieren darf, weil er gerade vielleicht Finanzprobleme hat. Das heißt, die Stadtbau müsste angewiesen werden, Stundungsangebote zu machen und es darf nicht zu Zwangsräumungen kommen, das ist ganz klar. Des Weiteren haben wir den Oberbürgermeister aufgefordert, dass er auch die anderen Wohnbaugesellschaften in Freiburg, zum Beispiel Vonovia, Deutsches Wohnen, was es alles noch gibt, auffordern soll, diesem Beispiel dann zu folgen. Weil wir glauben, dass es den Leuten in Freiburg, nicht nur in Freiburg, auch in Freiburg, besonders schlecht geht, vor allem die mit kleinem Einkommen.
Gibt es denn schon konkrete Berichte von MieterInnen, die jetzt große Schwierigkeiten haben, die Miete zu bezahlen?
Also wir haben im Moment naturgemäß wenig Kontakt zu MieterInnen. Das ist ein echtes Problem. Vereinzelt ja, vereinzelt wissen wir das. Aber wir haben keinen Überblick darüber und ich bezweifle auch, dass es überhaupt jemanden gibt, der im Moment einen Überblick hat, wie das konkret aussieht. Am ehesten natürlich die Wohnbaugesellschaften. Die müssten eigentlich wissen, wie ist der Zahlungseingang, gibt es Anrufe, gibt es Schreiben und ähnliches mehr, aber da haben wir leider keinen direkten Zugang.
Der offene Brief für ein Schutzschild für die Freiburger MieterInnen ging letzte Woche am 21. Januar an Martin Horn. Gab es denn bisher eine Reaktion vom Oberbürgermeister?
Also ob und wie er reagiert hat und ob er seine Schlittenfahrt am Schauinsland oder wo auch immer unterbrochen hat, dafür wissen wir leider nicht. Wir haben bislang nichts gehört und wir sind auch etwas unruhig, weil wir denken, eine Woche müsste eigentlich reichen, dass ein Oberbürgermeister zumindest mal eine Zwischennachricht gibt. Und das ist ja das Normale in der menschlichen Kommunikation. Also wir haben bislang noch nichts gehört. Aber die SPD-Fraktion und eine Stadt für alle haben reagiert. Sie haben unser Anliegen aufgegriffen und haben den Oberbürgermeister ebenfalls gebeten, aktiv zu werden.
Ein Gegenargument ja immer, das Ganze ist finanziell gerade auch in der Corona-Krise schwer zu stemmen für auch städtischen Haushalt. Dem entgegnest du was?
Dass ich nicht mehr der Jüngste bin und dass ich seit 50 Jahren in Freiburg das gleiche Argument höre, egal um was es geht, wann es ist, immer fehlt es an Geld. Die Freiburger Stadtbau hat im Jahr ungefähr 10 Millionen Euro Reingewinn. Jedes Jahr mal 11, mal 12, einmal war es 9,8 Millionen. Das heißt, Reingewinne sind all die Jahre gemacht worden und sie werden auch jetzt noch fließen, zumal wir im letzten Jahr schon erste Mieterhöhungen wieder hatten. Das heißt, es gibt keinen materiellen, finanziellen Grund, dass man das jetzt nicht stemmen könnte, wenn jemand einen Aufschub will, wenn es notwendig wird, bestimmte Dinge auszusetzen.
Und das wäre höchste Zeit angesichts der finanziellen Lage, die sich weiter zuspitzt für die MieterInnen. Günther, neben dem Schutzschild für MieterInnen haben wir heute auch in der Sendung schon kurz angesprochen, das Rennweg-Dreieck dort verkauft oder hat die Stadtbau gebaut. Das Ganze ist nun fertig und nun gibt es nur eine kleine Anzahl, etwa 35% an Sozialwohnungen und es werden jetzt Wohnungen verkauft und vermietet. Vermietet wird eine 61 Quadratmeter Wohnung zum Beispiel für 1320 Euro Warmmiete, was einer Warmmiete dann von 21,60 Euro entspricht. Verkauft wird das Ganze für einen Quadratmeterpreis von 6.475 Euro pro Quadratmeter und das Ganze ist de facto eine Verkehrsinsel dort am Rennweg-Dreieck errichtet von der Freiburger Stadtbau. Ursprünglich sollte dort eigentlich mal 100% sozial geförderter Mietwohnungsbau entstehen. Ein kurzer Kommentar von dir dazu.
Ungeheuerlich. Freiburg braucht im Moment alles, aber bloß keine völlig überteuerten neuen Wohnungen, die nur Leute sich leisten können, die viel verdienen. Was wir brauchen, und dafür gibt es wissenschaftliche Untersuchungen und so weiter vom Böckler-Institut, dass in Freiburg 20.000 Wohnungen im niederen Mietpreisniveau fehlen. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen preiswerte Wohnungen, die auch eine Verkäuferin, auch eine Kindergärtnerin und so weiter bezahlen kann. Und wir brauchen nicht teure Wohnungen. Ich kapiere das überhaupt nicht. Die Stadtbau und der Gemeinderat haben im letzten Mai behauptet, sie hätten jetzt einen Kurswechsel. Sie wollten hin zu mehr sozialem Wohnen. Das kann ich dabei nicht erkennen. Die Stadtbau darf nicht teure Wohnungen bauen. gibt einen begrenzten Umfang an Grund und Boden, gibt auch begrenzte Baukapazitäten. Man kann ja im Moment ja nicht die Wohnungen einfach aus dem Ärmel schütteln. Das heißt, jede Wohnung, die jetzt gebaut wird, muss eine Sozialwohnung werden und jede Wohnung, die für was anderes verwendet wird, ist eine Kapazitätenverschwendung zulasten der Leute, die in Freiburg dringend, dringend bezahlbare Wohnungen brauchen.
Das sagt Günter Rausch vom Freiburger Mietenbündnis. Das Freiburger Mietenbündnis fordert angesichts der aktuellen Lage ein Schutzschild für Freiburger MieterInnen gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Noch gibt es keine Antwort dazu von Seiten der Stadtverwaltung. Und wir haben über die Forderung mit Günter Rausch gesprochen.
Brandschutz und Stuttgart 21. Ja, ein Thema, das hier schon häufiger behandelt worden ist, das aber nochmal neu aufgewärmt worden ist, und zwar von Christoph Engelhardt. Und da sage ich erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo aus München.
Herr Engelhardt, warum beschäftigen Sie sich eigentlich mit Stuttgart 21?
Na, das ist eine lange Geschichte. Eigentlich fing es an mit der Schlichtung, wo ich als ganz normaler Zuschauer die Schlichtung verfolgt habe und dann aber bemerkt habe, dass dort Widersprüche auftauchen und dass die Befürworterseite dort mit unsauberen Argumenten kommt oder dass Geißler die Diskussion abwürgte. Und dann wurde ich aufmerksam und habe das genauer verfolgt. Bin dann sogar im Folgejahr eingestiegen hier in die Bahnwissenschaft, habe Bahnhöfe ausgewertet und gezeigt, dass dieser Stresstest gar nicht funktionieren kann, realistisch. Und so kam ich dann ins Bahngeschäft.
Und speziell sind Sie hier im Brandschutzgeschäft drin. Das heißt, Sie beschäftigen sich immer wieder mit Brandschutz und vor allen Dingen, dass Stuttgart 21 brandgefährlich ist. Da gibt es ja sehr viele Thesen, haben wir auch immer wieder gehabt. Und Sie haben auch vorhin gesagt, hier kann man das Interview ein bisschen nach hinten schieben, weil ich möchte nochmal ganz einfach diese ganzen Geschichten, die ganzen Kritikpunkte bei Stuttgart 21 hier nochmals durchgehen und einfach nochmal überprüfen, was denn da vom Brandschutz einfach fehlt. Können Sie mal kurz sagen, was sind denn die Hauptkritikpunkte am Brandschutz bei Stuttgart 21?
Die sind absolut vielfältig. Da kann ich hier Stunden füllen. Aber ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Also es geht um den Tiefbahnhof, wo der Brandschutz kritisch ist, wo die Evakuierung nicht rechtzeitig klappt, bevor die Tiefbahnhofhalle verraucht ist. Das liegt an der engen Bauweise. Das liegt daran, dass die Rettungstreppen zu weit weg sind, dass sie zu steil gebaut sind, dass man auch dort dann oben wieder in den Rauch kommt, dass die Rauchabzugsöffnungen zu klein sind. Also da sind viele Fehler auch in dem Lüftungsmanagement. Das kann einfach nicht funktionieren. Das ist im Tiefbahnhof. Das vornehmliche Merkmal ist wirklich, dass er viel zu eng gebaut ist. Und in den Tunneln setzt sich das fort. Dort hat das Eisenbahnbundesamt wegen dem Gipskäuper besonders enge Tunnel genehmigt, noch dazu doppelt so steil wie üblich und begnügt sich aber trotzdem durchgehend mit Mindestanforderungen. Also das heißt nur die Mindestbreite der Rettungswege. Es wird der Höchstabstand der Querschläge, das heißt der Rettungsstollen, erlaubt und das Ganze aber bei einem Betrieb mit extrem vielen Fahrgästen, das heißt in Stuttgart sind ja diese Doppelstockzüge geplant und die bringen extrem viele Menschen in den Bahnhof, in die Tunnel und es ist schlichtweg unmöglich, diese Menschen bei einem Brandunfall zu retten.
Kann man auch alles nachlesen, das heißt bei abrissaufstand.de, wer sich mit Stuttgart 21 ein bisschen beschäftigt, weiß, dass es eine der Hauptseiten ist, die sich eben mit Stuttgart 21 beschäftigt. Und da haben sie jetzt ein YouTube-Video gemacht, weil die Montagsdemos finden so nicht mehr statt. Corona ist einfach das Stichwort. Und inzwischen kann man das Ganze also im Internet praktisch nachverfolgen, sprich hat das Ganze ins Internet verlegt. Jetzt ist Stuttgart 21 allerdings auch genehmigt worden. Und die Kritikpunkte, die sind da. Und auf der anderen Seite, Stuttgart 21 wird gebaut, und zwar genauso gebaut mit all diesen Mängeln, die da moniert worden sind. Haben Sie eine Ahnung, warum, dass die einfach nicht auf Sie eingehen?
Ich glaube, da stoßen wir an wirklich grundlegende Fehlfunktionen unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, dass hier die Behörden nicht unabhängig genug arbeiten, dass die Politik zu kurzfristig denkt, dass die Politik zu abhängig ist von großen Interessen. Das spielt hier alles eine Rolle, das ist eine riesige Gemengelage und war sogar für mich dann auch mit eine Motivation, mich mit diesem Bahnhof zu beschäftigen und in dieses Thema einzusteigen. Ich glaube, man sieht hier wirklich wie in einem Brennglas, was hier bei uns schiefläuft in der Gesellschaft, wo sich die Demokratie in falsche Richtung entwickelt hat. Also speziell jetzt bei diesen Genehmigungen zum Brandschutz hat das Eisenbahnbundesamt seine Arbeit nicht gemacht und hat also nicht ordentlich geprüft, hat akzeptiert, dass Dinge nicht vorgelegt wurden und die Bahn hat im Vorfeld natürlich auch nicht vollständige Informationen geliefert und so kommt es dann zu diesen Genehmigungen und jetzt das zu korrigieren bedeutet natürlich Fehler einzugestehen und da ist dann die Behörde und die Politik natürlich zurückhaltend.
Das heißt, Behörden setzen einfach um, haben eigentlich nicht politisch einzugreifen, sondern lassen einfach sozusagen den Zug rollen oder andersrum ausgedrückt, der Prozess geht einfach durch. Jetzt ist man natürlich als Kritiker von Stuttgart 21 daran interessiert, dass sich A, entweder was bessert, das heißt, dass der Brandschutz hier irgendwie doch noch erfüllt wird, oder dass vielleicht unter Umständen Stuttgart 21 ganz einfach gecancelt wird. Wo sind Sie denn da?
Ich glaube, wir haben es hier nun wirklich auf allen Wegen versucht, auf allen Verfahrensmöglichkeiten, die es gab, in Anhörungsverfahren, in Einwendungsverfahren, in Gerichtsverfahren. Wir haben überall auf Granit gebissen und wurden irgendwie formal juristisch ausgebremst oder die Argumente wurden vollkommen übergangen. Da kann man also einen Kreislauf beobachten, der sich da gebetsmühlenartig wiederholt und man hat kaum Hoffnung, dass sich das ändert. Jetzt sind wir ja schon vorangeschritten im Bau und jetzt kann es gut sein, dass sich das Projekt einfach totläuft als nächstes, dass also eine Abnahme des Brandschutzes zur Inbetriebnahme einfach nicht erfolgt, weil das ist unmöglich bei den Parametern, die hier umgesetzt wurden. Wenn wir bis dahin doch noch ein paar Milliarden sparen wollen und rechtzeitig korrigieren, dann müsste man also einen richtigen Faktencheck machen, wie wir das auch für Stuttgart 21 von Wikireal aus, unserem Faktencheckportal aus, mehrfach vorbereitet hatten und konzipiert hatten. Die Schlichtung war eben kein Faktencheck, das war ein Schauspiel. Und wenn man das richtig macht, dann macht man das mit Moderatoren hält da bestimmte Verfahren ein. Also das wäre eine Möglichkeit und eine andere Hoffnung ist, dass irgendwann auch mal vielleicht im Fernsehen eine umfassendere Dokumentation zum Beispiel zum Brandschutz gemacht wird, wo dann auch mal gründlich nachgefragt wird bei den Verantwortlichen und man sich nicht mit Allgemeinplätzen zufrieden gibt.
Dann danke ich erstmal hier Dr. Christoph Engelhardt für diese Informationen. Wir haben natürlich auch schon öfters über diese Brandschutzgeschichten informiert. Die Anstalt hat eine tolle Sendung dazu gemacht, also nicht nur über den Brandschutz, sondern generell. Die ist auch lustig, beziehungsweise traurig lustig, kann man sich auch mal hier antun, sprich ansehen. Und wir werden halt mal sehen, was der TÜV aus der ganzen Sache rausmacht, beziehungsweise wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bisher zumindest bauen sie immer weiter und weiter und weiter und irgendwo hakt die ganze Geschichte einfach am Grunde. Also erstmal herzlichen Dank für die Informationen. Merci. Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 4. Februar 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg.
durch Konrad.
Gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!